Teil 3 vom Frankenstein-Hörbuch. Ja, wir sind jetzt schon mal ein bisschen in der Story drin. Hintergrund des Buches ist auch ein bisschen erläutert. Und heute möchte ich mit der Story von Frankenstein beginnen. Also vorher aber noch drei Sachen, also mal ein bisschen off-topic oder jedenfalls nicht storybezogen. Ich habe mal ein kleines Foto gemacht, damit ihr mal sehen könnt, wie das Ganze so abläuft bei mir. Also ich laufe in meiner Bude rum und spreche das Ganze frei in ein Smartphone ein. Und der Mundschutz hat ausnahmsweise nichts mit Corona zu tun, sondern ist schlicht und einfach so ein Puffschutz. Man kennt das vielleicht von diesen Mikrofonen, die immer so eine kleine Gage davor haben. Und das dient letztlich dazu, dass man manche Laute, wie zum Beispiel P, wo man pustet, dass das keine Misstöne erzeugt in dem Mikrofon. Und ich habe festgestellt, mit dem Mundschutz geht das super. Also das ohne Mundschutz klingt das schon noch ein bisschen anders. Und das ist auch nicht großartig behindernd. Also ich kann trotzdem ganz normal sprechen und atmen. Bin halt auch immer hier fleißig am Rumlaufen, deswegen klingt das auch immer ein bisschen abgehetzt teilweise. Ja, also das dazu. Das ist der erste Punkt, den ich mal kurz erwähnen wollte. Der zweite, oder was auch noch dazu kommt, also das ist ja, ich will damit auch zeigen, das ist halt auch eine einfache Sache. Also man spricht das in Smartphone ein, die Dinger haben alle Diktierfunktionen und man kann das dann per WhatsApp schicken oder wie gesagt, ich habe das auf meine Homepage hochgeladen. Und ja, es ist natürlich auch ein bisschen als Animation gedacht. Also wenn irgendjemand von euch auch sowas vorhat, also es ist wirklich kein großes Ding. Und das Angebot, ich kann da auch Platz auf meiner Homepage zur Verfügung stellen, falls das jemand einer breiteren Masse zugänglich machen will. Auch wenn ich natürlich das Ganze hier in einem kleinen Rahmen halte erstmal. Komme ich auch gleich zum zweiten Punkt. Es lässt sich eventuell nicht vermeiden, dass das auch mal Leute hören, die mich jetzt nicht kennen. Und da möchte ich mal einen kleinen Disclaimer anbringen. Also ich bin von meiner Ausbildung her kein Literaturwissenschaftler oder auch kein Politikwissenschaftler oder Psychologe, sondern eher das Gegenteil. Also ich bin von der Ausbildung her Ingenieur. Also ich kann euch eine Brücke konstruieren. Ich kann euch erklären, wie ein Ottomotor funktioniert. Ja, wenn das ein bisschen schwieriger wäre. Aber also alles, was ich hier mache, hat keinerlei wissenschaftlichen Anspruch. Das will ich eigentlich damit sagen. Also wenn ihr darüber nachdenkt, das Ganze in einer Doktorarbeit zu zitieren, ja, also vorsichtig. Nichtsdestotrotz, ich meine, ich halte mich mal für relativ belesen und bin auch interessiert an vielen Sachen. Also allzu blöd ist es nicht. Also das mal dazu, dass man auch den Hintergrund ein bisschen weiß. Die dritte Sache ist, also ich bin gefragt worden, warum ich das mache. Und ja gut, also weil ich Bock drauf habe, das ist klar. Aber der Auslöser ist, das ist eigentlich ein Geburtstagsgeschenk. Also ich bin gefragt worden von einer Bekannten hier. Du hast eine tolle Stimme und mach doch mal ein Hörbuch. Und ja, gut, das kommt dann eins zum anderen. Es ist alles ein bisschen zäh gewesen von der Entstehung her. Aber hallo Uli, Happy Birthday, auch wenn es ein Monat her ist und viel zu spät. Aber du bist da dran schuld an der ganzen Geschichte. Okay, gut, also das war jetzt so ein bisschen off-topic. Kommen wir mal, ich muss mich erstmal wieder ein bisschen sammeln. Kommen wir zurück zu Frankenstein. Also wir haben gesehen, die Story geht los mit dem Entdecker, Forscher, Abenteurer Walton, der mit seinem Schiff eine Expedition macht und im Nordpolarmeer lesen sie den Wissenschaftler Frankenstein auf, der am Ende seiner Kräfte ist und Walton seine Geschichte erzählt. Und nochmal kurz darauf zurückzukommen, also wie gesagt, Walton ist Ende 20, enthusiastisch, immer unterwegs, Sachen entdecken, machen, Und ich hatte das ja so mit Ehrgeiz beschrieben, positiver Ehrgeiz, das meine ich auch so. Also das ist natürlich eine schöne Charaktereigenschaft, wenn man irgendwie immer weiter will und machen, machen, machen. Was bei ihm halt dann später dazukommt, ist halt eben diese Unbelehrbarkeit, also dieses auch die Relation überhaupt nicht mehr einschätzen zu können. Also zu sagen halt, ich will, 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 machen, 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 entdecken, aber dabei halt irgendwo die Grenzen aus dem Blickfeld zu verlieren. Und spätestens, wenn es dann darum geht, okay, dass da ja auch irgendwie in dem Zuge halt Menschen sterben, leiden, das ist natürlich dann eine Groteske. Also es ist natürlich eine Verzerrung von diesem Drang. Ja, und Frankenstein ist dann also, kommt an Bord und fängt an, seine Geschichte zu erzählen. Und ja, das geht dann so. Frankenstein erzählt am Anfang von seinem Vater. Sein Vater ist ein Genfer Aristokrat, also da in der Bürokratie, also so eine Art Ratsherr, Magistrat, ziemlich weit oben verankert, angesehen, wohlhabend. Also ein sehr gesetzter Mann in der Mitte seines Lebens. Und er lernt dann seine Frau kennen, also Frankenstein beschreibt das in seiner zweiten Lebenshälfte. Also man kann annehmen, er ist vielleicht schon so auch, ja, vielleicht so 40 Jahre, lernt dann seine Frau kennen, die wesentlich jünger ist. Ich glaube, das Alter wird aber gar nicht beschrieben. Und die beiden sind dann auch viel unterwegs. Also das ist durchaus eine Parallele zu Mary Shelleys Leben. Auf diese Parallelen zwischen dem Inhalt des Werkes und Mary Shelleys Leben, also inwiefern der Roman autobiografisch ist, habe ich mir letzten Tage auch mal ein bisschen Gedanken gemacht. Und ja, puh, also da müsste ich wahrscheinlich noch wesentlich tiefer eintauchen. Also ich kann ab und zu mal was zum Besten geben, wo ich denke, dass das Relevanz hat. Also ich habe mich zum Beispiel gefragt, okay, diese Person Frankenstein, wer ist das Vorbild dafür aus Mary Shelleys Leben? Und ich kann mir das so zusammenreimen, dass sie da irgendwie ihren Vater darstellen will. Bin ich mir aber nicht sicher. Also da müsste ich mal noch tiefer eintauchen. Mal schauen. Also wie gesagt, ich denke mal, ich werde das nebenher immer mal so ein bisschen machen. Zum Beispiel eben bei dieser Parallele. Okay, die Eltern viel unterwegs, also so wie es Mary Shelley quasi auch war. Ja. Und da ja, möchte ich mal gleich wieder was vortragen, nämlich von ja quasi der Geburt Frankenstein. Also wie ist Frankenstein auf die Welt gekommen? Und das geht so. Von Italien aus besuchten sie Deutschland und Frankreich. Ich, ihr ältestes Kind, wurde in Neapel geboren und begleitete sie als Kleinkind auf ihren Streifzügen. Ich war ihr Spielzeug und ihr Abgott und mehr noch, ihr Kind, das unschuldige und hilflose Wesen, das der Himmel ihnen geschenkt hatte, damit sie einen ordentlichen Menschen aus ihm machten, dessen Glück oder Unglück in seinem späteren Leben davon abhing, ob sie ihre Pflicht ihm gegenüber erfüllten. So trat zu der unerschöpflichen Zärtlichkeit, die sie beide ausstrahlten, noch die tiefe Verpflichtung dem Geschöpf gegenüber hinzu, dem sie das Leben geschenkt hatten. Und man kann sich vorstellen, dass einerseits jede Stunde meiner Kindheit eine Lektion in Geduld, Nächstenliebe und Selbstbeherrschung für mich war. Ich aber andererseits so unmerklich an einer Seidenschnur gelenkt wurde, dass mir das Leben wie eine einzige Folge von Annehmlichkeiten vorkam. Also Frankenstein beschreibt hier eine sehr glückliche Kindheit. Also er ist, wächst wohlerzogen auf, von Liebe überschüttet. Seine Eltern geben ihm Geborgenheit. Sehr harmonisch. Und ja gut, ich komme gleich zur nächsten Passage. Da ist Frankenstein ungefähr 3 Jahre. Oder 4 Jahre. Und dann, also er ist auch ihr einziges Kind und seine Eltern adoptieren dann ein Kind. Also ein Mädchen, was sie ja in einem Waisenhaus finden. Ja, oder jedenfalls, nein, im Waisenhaus nicht, sehe ich gerade, die in ärmlichen Verhältnissen reingeboren wird. Und dieses Kind, Elisabeth, wird halt adoptiert und ja, es ist dann quasi ja nicht, ja, so eine Schwester für Frankenstein. Aber das geht noch weiter. Frankenstein schreibt: Alle liebten Elisabeth. Die leidenschaftliche und beinahe ehrfürchtige Zuneigung, mit der sie alle betrachteten und die ich teilte, erfüllte mich mit Stolz und Entzücken. Am Abend vor ihrer Ankunft in unserem Haus hatte meine Mutter im Scherz gesagt: Ich habe ein hübsches Geschenk für meinen Viktor. Morgen soll er es bekommen. Und als sie mir am nächsten Tag Elisabeth als das versprochene Geschenk vorstellte, dann nahm ich sie im kindlichen Ernst beim Wort und betrachtete Elisabeth als mein Eigentum. Als Eigentum, das ich schützen, lieben und umhegen sollte. Alles Lob, das man ihr spendete, verstand ich als Lob auf etwas, das mir gehörte. Wir nannten uns vertraulich Vetter und Cousine, aber kein Name, kein Ausdruck konnte das Verhältnis in Worte fassen, in dem sie zu mir stand, mehr als eine Schwester, denn bis zum Tod sollte sie ganz allein mir gehören. Ja, puh, also das sind natürlich schon Worte, die, ja, also fällt mir eigentlich, also auf alle Fälle sehr heftig. Und dieses Besitz ergreifen, also auch diese Art Machtausübung, vielleicht so eine Art Narzissmus. Und da zeigt sich schon, dass Frankenstein, ja, also wird schon dadurch auch so ein bisschen ambivalent dargestellt. Und ich meine, es ist ja okay, wenn man jemanden hat, den man beschützt oder zu dem man sich hingezogen fühlt. Aber das ist schon ein bisschen, ja, grenzwertig, finde ich, so diese Vergötterung, aber die einen, die aus einem selbst rauskommt. Also auch so ein bisschen so diese Selbstüberschätzung. Ja, und aber wie gesagt, Elisabeth, also wird auch immer als sehr holde Frau dann später auch dargestellt, liebenswürdig, gut zu allen, also eine sehr, ja, liebenswürdige Person einfach. Und Frankenstein fühlt sich auf alle Fälle sehr zu ihr hingezogen. Und wie wir später sehen werden, würde sie auch heiraten. Also es ist, wird seine spätere Frau. Die beiden wachsen quasi zusammen auf. Sie sind ungefähr dasselbe Alter. 4 Jahre zu dem Zeitpunkt. Und ja, bleiben quasi, also kennen sich von Kindesbeinen an. Also im wahrsten Sinne des Wortes. Und wachsen auch zusammen in einem Elternhaus auf. Ja, und Frankenstein wird dann langsam, kommt in sein Jugendalter, wird, also erhält eine umfassende Bildung, also genauso wie Mary Shelley, wie Parallele. Und er geht dann so ein bisschen, also generell ist Frankenstein, wird so dargestellt als relativ introvertierte, bisschen verkopfte Person. Also der Roman besteht auch viel aus Introspektion. Also Frankenstein beschreibt immer schon sehr viel seine Gefühle, wie er die Situation wahrnimmt, was er sich so dabei denkt. Aber hauptsächlich ist es sehr emotional auch. Also er geht auch schon immer in die Tiefe. Es ist jetzt nicht irgendwie Oberflächengeplänkel. Also nach dem Motto, heute war ich einkaufen und das war ganz toll, sondern das ist dann schon, ja, also Mary Shelley's Sprache ist da auch, also wie gesagt, für 19 Jahre ist schon, na, ich will nicht sagen gewaltig, aber schon sehr, 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 sehr hohe Schule. Und es wird dann auch beschrieben, das ist gleich die nächste Passage, also heute lese ich viel vor, wie er, also hier wird noch eine weitere Figur eingeführt, also neben Elisabeth. Seine Eltern spielen dann eher nicht mehr so die Rolle. Elisabeth ja. Und wer auch noch eine Rolle spielt, ist sein Jugendfreund Henri Clerval. Und der wird so eingeführt. Frankenstein berichtet. Mir lagen große Menschenmengen nicht. Ich schloss mich lieber enger an einige wenige Freunde an. Meine Schulkameraden waren mir deshalb im Großen und Ganzen gleichgültig. Aber mit einem von ihnen verband mich eine äußerst enge Freundschaft. Henri Clerval war ein Genfer Kaufmannssohn. Er war ein ungewöhnlich begabter und fantasievoller Junge. Er liebte Abenteuer, Entbehrungen und selbst Gefahren um ihrer selbst willen. Er besaß eine eingehende Kenntnis von Ritter- und Abenteuerromanen. Er komponierte Heldengesänge und fing viele Zauber- und Ritterromane an. Ich neigte zu gelegentlichen Temperamentsausbrüchen und zu heftigen Gemütsbewegungen. Aber aufgrund irgendwelcher seelischen Komponenten entluden sie sich nicht in kindlichen Streichen, sondern in unbändigem Wissensdrang. Wissensdrang, der sich aber nicht unterschiedslos auf alles richtete. Ich muss gestehen, dass mich weder die Struktur von Sprachen noch die Verfassung von Regierungen oder die Politik unterschiedlicher Staaten je sonderlich interessiert haben. Die Geheimnisse von Himmel und Erde wollte ich erkunden. Und ob mich die äußere Gestalt der Dinge oder der innere Geist der Natur und die geheimnisvolle Seele des Menschen beschäftigten, immer richtete sich mein Interesse auf das Metaphysische oder auf die Geheimnisse der belebten Materie in ihrer höchsten Ausbildung. Währenddessen beschäftigte sich Clerval sozusagen mit den ethischen Beziehungen der Dinge. Die geschäftliche Bühne des Lebens, die Tugenden der Helden und die Taten der Menschen waren sein Thema. Und seine Hoffnung und sein Traum waren es, eines Tages zu denen gehören, die als tapfere und wagemutige Wohltäter unserer Gattung in die Geschichte eingehen. Also sehr schön, Mary Shelley bringt hier in dieser Figur des Clerval einen schönen Gegensatz ins Spiel. Also auf der einen Seite haben wir den Wissenschaftler, diesen verkopften Menschen, der den Dingen auf den Grund gehen will, alles wissen will, auch, es wird auch so beschrieben, also dass er mehr oder weniger alles aufsaugt, also was ihm so begegnet. Und das Thema, und okay, um das noch abzuschließen, also auf der anderen Seite Henri Clerval, eher so geisteswissenschaftlich, lebenslustig, aktiv, empathisch, kreativ, fantasievoll, sich eher mit den, ich sag mal, schönen Dingen des Lebens beschäftigen. Wissenschaft ist auch ein schönes Thema, aber eher so auch das Zwischenmenschliche zu suchen. Und er wird im Roman auch als sehr jovialer, lebensfroher Charakter dargestellt. So ein bisschen im Gegensatz zu dem eher trübsinnigen, melancholischen Frankenstein. Also sehr schön, Mary Shelley bringt hier auch, und sie macht das auch auf eine Art, dass sie auch gleich mehr oder weniger zwei Extreme zusammenbringt. Also nicht so irgendwie Charaktere, die ja mal so oder sich irgendwo im Mittelmaß in Anführungsstrichen bewegen, sondern der harte Wissenschaftler und der lebensfrohe Mensch, der sich vielleicht auch nicht so viele Gedanken macht, aber der ja raus ins Leben geht und unterhalte mich Welt sozusagen. So. Okay, also Frankenstein, wie gesagt, Wissenschaftler, und er, das Gebiet, auf was ihn am meisten interessiert, ist die Chemie. Und er ist dann zu dem Zeitpunkt so ungefähr 13, 14 Jahre alt. Wie gesagt, sehr sprunghaft noch in seiner Themenfindung. Und eines Tages findet er ein Buch, von einem Alchemisten. Und zwar, das muss ich jetzt selber mal nachlesen, welcher das ist, von Cornelius Agrippa. Und dann später noch Werke von Paracelsus und Albert Magnus. Das sind auch alles reale Figuren, also kann man mal bei Wikipedia bemühen. Also aber nur kurz überfliegen, ist im Großen und Ganzen nicht so spannende Personen, aber die sich alle mehr oder weniger mit Alchemie beschäftigt haben, also so als Vorstufe, also die eigentliche, ich sag mal, harte Chemie, die sich dann auch so mit atomaren Zusammenhängen, Molekülen, Auswirkungen, Reaktionen beschäftigt. Das ist alles dann noch Zukunftsmusik. Das ist eher so eben diese Zeit von Mary Shelley, Anfang 19. Jahrhundert, also sicherlich auch schon im 18. Jahrhundert kam das dann so auf. Und davor war Chemie immer so ein bisschen, wir probieren mal rum und manchmal klappt was, aber so richtig die Hintergründe werden halt nicht erklärt. Also man denke mal auch an, ich weiß deinen Vornamen nicht, ich glaube Böttcher aus Porzellan, Gold schaffen, solche Geschichten. Auch viel, vielleicht so ein bisschen, wie soll ich das beschreiben, so ein bisschen esoterisch auch. Also man macht was, es funktioniert, aber man kann sich erklären. Die Leute wissen nicht, warum, kennen die Geheimnisse dahinter nicht. Ja, und auf solche Autoren steigt Frankenstein ein. Er findet das, das hat alles seine Berechtigung. Oder wie man halt so ist. Ich meine, er ist ein Jugendlicher und da ist man natürlich fasziniert von auch irgendwelchen vielleicht Fantasieromanen oder da erklärt man sich die Welt ja auch noch nicht. Also man ist ja noch nicht so rational geerdet, dass das alles einen Sinn machen muss. Das ist halt einfach faszinierend. Okay, und dann gleich mal wieder kurz der nächste Beitrag. Also um das jetzt auch nochmal, was ich gerade erzählt habe, ein bisschen zu untermauern. Frankenstein schreibt, das waren bei weitem nicht meine einzigen wissenschaftlichen Fantasien. Das Versprechen, Geister und Teufel erwecken zu können, wurde von meinen Lieblingsautoren großzügig gegeben und seine Erfüllung aufs Sehnlichste von mir gewünscht. Auch wenn meine Beschwörungen immer erfolglos blieben, so schrieb ich mein Scheitern eher meiner eigenen Unerfahrenheit und meinen Fehlern zu, als einem Mangel an Geschick und oder Glaubwürdigkeit auf Seiten meiner Lehrer. Und so war ich eine Zeit lang mit längst überholten Systemen beschäftigt, vermengte wie ein ahnungsloser Laie eine Unzahl sich widersprechender Theorien und blieb verzweifelt in einem wahren Sumpf von allen möglichen Wissen stecken, wobei ich nur von blühender Fantasie und kindischem Verständnis geleitet wurde. Ja, also ist genau das, was ich gerade erzählt habe. Frankenstein versucht anscheinend sogar schon, das, was er später machen wird, Materie mit Leben zu versehen und wundert sich, warum das nicht funktioniert, schreibt das aber sich selbst zu. Also er schreibt das natürlich jetzt alles in Retrospektive, also er schreibt es ja gar nicht, das macht ja Wolten, aber er erzählt das Wort natürlich alles so im Nachhinein. Und was man, da komme ich jetzt mal gleich drauf, also weil das ist schon wieder Mary Shelley, also ich bin voller Lob für sie. es ist schon rhetorisch, literarisch, sprachlich, ist sehr schön, wie sie schon subtil so immer einwebt in manchen Nebensätzen. Oder manchmal sind das auch nur im Nebensätze so ein bisschen beim Leser so Unbehagen erzeugen. Also, was macht der hier? Der versucht hier Geister und Teufel zu erwecken. Also, sehr schön, Mary Shelley, ganz großartig. So, und dann passiert aber etwas. Und zwar gibt es da eine Gewitternacht und Frankenstein sieht, wie ein Blitz in einen Baum einschlägt und von diesem Baum dann am Ende nichts mehr übrig bleibt. Also der Baum irgendwie pulverisiert oder wahrscheinlich gespalten. Also man übertreibt vielleicht ein bisschen, aber auf alle Fälle ist das für ihn ein Ereignis. Das bekommt er mit seinem Jugendlichen, auch mit dieser Erfahrung, die er hat, bekommt er nicht so richtig geklärt. Aber wie der Zufall so will, ist da in der Nähe oder hat dann ein Gespräch mit einem Naturwissenschaftler und Ja, jetzt kommt eigentlich ein schöner Abschnitt, also der auch, ja, der richtig schön viel Substanz hat. Also wie gesagt, der Blitz hat in den Baum eingeschlagen und Frankenstein kommt dann mit einem Naturwissenschaftler zusammen und er revidiert in diesem Moment seine komplette Haltung. Also es ist ein Sprung von positiv zu negativ oder ja, egal. Okay, Zitat. Auch vor diesem Erlebnis waren mir die einfacheren Gesetze der Elektrizität nicht unbekannt gewesen. Bei dieser Gelegenheit wohnte gerade ein großer Naturwissenschaftler bei uns und angeregt von dieser Katastrophe erläuterte er uns eine mir völlig neue und überraschende Theorie, die er über das Thema Elektrizität und Galvanismus aufgestellt hatte. Alles, was er sagte, stellte Cornelius Agrippa, Albertus Magnus und Paracelsus, die Helden meiner Fantasie, weit in den Schatten. Aber verhängnisvollerweise nahm mir der Sturz dieser Männer die Lust, meine bisherigen Studien weiter zu verfolgen. Es kam mir vor, als würden oder könnten wir nie etwas wissen. Alles, was meine Aufmerksamkeit so lange in Anspruch genommen hatte, flößte mir plötzlich Widerwillen ein. Aufgrund dieser intellektuellen Launen, denen wir in unserer Jugend vielleicht am ehesten unterliegen, gab ich unvermittelt alle meine früheren Interessen auf, legte die Naturkunde und alles, was dazugehört, als eine abwegige und fruchtlose Beschäftigung zu den Akten und hegte die größte Verachtung für eine Pseudowissenschaft, die die Schwelle zu wirklichem Wissen niemals überschreiten würde. In dieser geistigen Verfassung wandte ich mich der Mathematik und den ihr verwandten Wissenschaften zu, die mir auf soliden Grundlagen gebaut und deshalb meiner Aufmerksamkeit würdig erschienen. So eigentümlich ist unsere Seele gestaltet und an einem so dünnen Faden hängen unser Wohlergehen oder unser Ruin. Wenn ich zurückblicke, kommt mir dieser beinahe wunderbare Willens- und Gesinnungswandel wie eine spontane Eingebung meines Schutzengels vor. Der letzte Versuch meines Selbsterhaltungstriebes, den Sturm abzuwenden. Mein guter Geist hatte sich große Mühe gegeben, aber es war umsonst. Das Schicksal war zu mächtig und seine unumstößlichen Gesetze hatten meine völlige und fürchterliche Vernichtung beschlossen. Ja, also wunderbarer Absatz, der halt zeigt, dass dieses eine Ereignis Frankenstein dazu bringt, alle seine bisherigen Überzeugungen, all das Wissen, was er sich da angelesen hat, all seine Experimente, seine Fantasie, seine Vorstellungen auf einmal ad absurdum zu führen und er erkennt, nee, es gibt ja die wahre Wissenschaft, also auch mit der Elektrizität und sich einem völlig neuen Aufgabengebiet, eine völlig neue Richtung einzuschlagen, geistig. Und natürlich die letzten Worte wieder. Das, was ich gerade eben gesagt habe, auch mit Mary Shelley, dass sie hier eben so ja, Unbehagen erzeugt beim Leser. Also an der Stelle denkt man sich dann, also ich lese nochmal vor, das Schicksal war zu mächtig und seine unumstößlichen Gesetze hatten meine völlige und fürchterliche Vernichtung beschlossen. Also da denkt man sich als Leser, hui, also jetzt wird es langsam ein Schauerroman. Also, dass man so innerlich fühlt, wenn man das liest, was kommt denn da jetzt noch, so ungefähr nach dem Motto. Ja, und das ist natürlich alles berechtigt, wie wir später sehen werden. Ja, also Frankenstein ist, wie gesagt, zu diesem Zeitpunkt, ich glaube, so langsam 14, 15, 16. Und mit 17 Jahren beschließt er, ein Studium aufzunehmen in Ingolstadt. Dann passiert aber etwas, und zwar erkrankt Elisabeth, also seine Halbschwester, und wird von ihrer Mutter gepflegt am Krankenbett. Und ja, das Ergebnis ist traurig. Also die Mutter stirbt, weil sie ja, sich irgendwie infiziert hat und halt nicht die Kraft hat, Über die Mutter generell wird relativ wenig erzählt. Ist aber auch, wie Elisabeth, wird sie auch dargestellt als sehr gutmütige, holde Person. Und ja, also wie gesagt, die Mutter stirbt und auf ihrem Sterbebett äußert die Mutter aber den Wunsch, dass also sie sich ihr letzter Wille quasi ist, dass Viktor Frankenstein und Elisabeth doch bitte heiraten mögen. Also weil sie halt anscheinend auch das Gefühl hat, okay, die beiden passen gut zusammen, sind zusammen groß geworden und ja, das ist quasi ihr letzter Wille, der dann später auch erfüllt wird. Aber bis dahin, ja, passiert noch ganz schön viel. Und Viktor Frankenstein nimmt dann ja, mit ein bisschen Verzögerung durch diesen Vorfall das Studium in Ingolstadt auf. Und da erzähle ich jetzt nur noch kurz drüber, weil jetzt kommen wir so langsam, also als nächstes passieren dann halt Sachen, die, also das wird jetzt von der Story her wesentlich dichter. Also das geht dann vorwärts und es kommt dann zu der, ja, zu dem ersten Kulminationspunkt auch. Das ist halt eben die Erschaffung des Monsters. Und dafür möchte ich aber eine extra Folge verwenden. Also um das auch nochmal ein bisschen einzuleiten. Aber nichtsdestotrotz, so als kleinen, ja, als kleinen Teaser, als kleinen Cliffhanger. Nochmal kurz, wie sein Studium losgeht. Also er kommt dann nach Ingolstadt und fängt dort bei einem Professor an oder begegnet einem Professor der Chemie und würde bei ihm gerne das Studium aufnehmen und erzählt ihm halt, was er bisher so gemacht hat, seine Erfahrung, seine intellektuelle Beschäftigung und als er eben diese Alchemisten erwähnt, sagt er, naja, sie müssen komplett neu anfangen, also vergessen Sie das mal bitte. Das ist alles ein bisschen Hokuspokus und wir beschäftigen uns hier mit angewandter Wissenschaft und nicht mit esoterischem Schnickschnack. Und ja, Frankenstein ist wütend. Wie kann er nur? Also weil, gut, vorhin hat Frankenstein ja noch gesagt, er hat das alles über Bord geworfen, aber letztlich unterbewusst, ja, er hält da schon relativ viel drauf und, oder eben, wie gesagt, so ein bisschen unbewusst vielleicht, naja, kann er sich auch nicht so richtig davon lösen. Ich hatte mir hier ins Buch geschrieben, dass er sich zwar abwendet, aber es schlummert noch so in ihm. Es schlummert noch so in ihm diese, naja, dieses metaphysisch ist es nicht, so dieses, die Welt ist doch mehr als nur Zahlen und Formeln. Also da ist, es gibt noch was anderes so unterhalb der Wissenschaft. Kosmische Kräfte, die nicht so richtig bekannt sind und diese Alchemisten, die hatten halt den Einblick. Also so bis ist vielleicht seine, kann man sich das vielleicht vorstellen. Und er kommt dann an einen anderen Professor und der sagt ihm wesentlich mehr zu, weil der sagt, also das ist schon richtig, dass wir hier angewandte Wissenschaft machen, aber diese Leute, die haben damals so ein bisschen die Grundlagen gelegt. Also die haben damals schon, naja, die sind halt auch irgendwie Wissenschaftler gewesen, also obwohl sie sich nicht erklären konnten, aber die haben halt schon auch begriffen, ja, also weil eben dieses, was man eben nicht weiß, wie, was die Welt zusammenhält, das kann ja, muss ja nicht daran liegen, dass es das nicht gibt oder dass es esoterisch ist, sondern dass es einfach noch nicht bekannt ist. Und ja, von diesem, ich weiß gerade seinen Namen gar nicht, gucke jetzt auch nicht nach, machen wir nächste Folge. Und ja, Frankenstein wird der Assistent von diesem Professor und bekommt da auch sein Labor und ja, assistiert ihm, macht seine eigenen Forschungen. Und wohin das führt, das sehen wir das nächste Mal. Ich muss mal schauen, das werde ich wahrscheinlich mal ein bisschen ausführlicher obwohl so schlimm ist es glaube ich auch nicht, aber zumindest muss ich da mal ein bisschen selektiver vorgehen bei den Textpassagen. Weil, wie gesagt, die Erschaffung der Kreatur, also das macht auch in Frankenstein unglaublich viel psychisch. Und das wird halt auch sehr eindrücklich beschrieben von Mary Shelley. Also, und das ist auch dann so der Punkt in dem Roman, wo sich die Stimmung halt ändert. Also ich hatte ja schon mal angedeutet, und wie ich aus zwei, drei Kommentaren weiß, da wird ordentlich Stimmung aufgebaut, so, oder Spannung besser gesagt. dass es halt immer nur bergab, bergab geht. Das stimmt auch. Aber also wir befinden uns jetzt ungefähr bei Seite 50, 60 von 300. Und bisher war das alles noch, wie gesagt, sehr blumig und sehr wohlwollend, kaum negative Worte. Und in der Geschichte vom Frankenstein bekommt das schon so ein bisschen jetzt so einen Unterton. Also wie gesagt, Frankenstein erzählt das ja in Retrospektive, dass Mary Shelley das immer wieder einfließen lässt. Ne? Das geht nicht gut, das geht nicht gut. Also ein bisschen, das sind jetzt alles noch leise Stimmen, aber wo das dann so zum ersten Mal kulminiert mit der Erschaffung des Monsters, da wird das auch gleich intensiv. Also das ist dann schon ein ganz anderer Raum, in dem wir uns dann bewegen, von der Stimmung her. Und ja, wie gesagt, im Verlauf des Buches, es wird dann nicht mehr besser. Also es wird dann nur noch, wie gesagt, auch viele Wiederholungen. Na gut, ich will jetzt gar nicht noch mehr Spannung aufbauen. Aber das nächste Mal, Erschaffung des Monsters. Ich weiß nicht, das werde ich, glaube ich, mal nachts einlesen, mal ein paar Kerzen anmachen. Und kann ich euch auch nur empfehlen. Und ja, schauen wir mal, wann das wird. Es ist jetzt erstmal Ostern. Ja, theoretisch ein bisschen Zeit. Mal schauen, wie ich vorankomme.